воцарствует мир между народами.
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo.
In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt. Folge 0. Was ist eigentlich das Forschungsprojekt Diktaturerfahrung und Transformation? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendereihe hier bei Radio Frei. Mein Name ist Ulrike Oergang und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir hier im Studio. Zum einen Professor Dr. Christiane Kuller und zum anderen Marian Herzog. Und wir werden über ein auf der einen Seite faszinierendes und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen beunruhigendes Thema sprechen. Und zwar die sogenannten konspirativen Wohnungen des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz MFS, in der DDR. Guten Tag erstmal, Frau Kuller und Herr Herzog.
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo.
Frau Kuller, Sie sind ja seit 2013 Professorin für Neuere Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und unter anderem seit 2019 stellvertretende Sprecherin des Forschungsverbundes Diktaturerfahrung und Transformation. Können Sie uns zunächst ein wenig über diesen Forschungsverbund erzählen?
Der Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation ist ein interdisziplinäres Projekt, das aus 11 verschiedenen Teilprojekten besteht. Und unser Ziel ist es, die unterschiedlichen Facetten von Diktaturerfahrung in der DDR und deren Auswirkungen auf die Transformationsprozesse nach 1989 zu untersuchen. Wir sind ein Verbund, in dem HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, KirchenhistorikerInnen, PädagogInnen und DidaktikerInnen, aber auch Kunst- und LiteraturwissenschaftlerInnen eng zusammenarbeiten. Wir wollen ein möglichst umfassendes Bild zeichnen. Die Pointe besteht darin, dass wir DDR-Zeit und Transformationszeit gemeinsam in den Blick nehmen. Und 1990 ist dann eine Art Scharnier zwischen beiden Phasen, die aber gerade dadurch eng verbunden sind. Und die Projekte im Verbund reichen von den alltäglichen Erfahrungen der Menschen bis hin zur Aufarbeitung der Vergangenheit und Erinnerungskultur.
Das klingt ja jetzt erstmal nach einer sehr umfassenden und umfangreichen Forschungsarbeit. Können Sie uns noch ein Beispiel für ein anderes Projekt im Verbund geben, neben dem zu den konspirativen Wohnungen?
Ein Projekt beschäftigt sich zum Beispiel mit den Bildungswegen von Christinnen und Christen in der DDR. Da untersuchen wir, wie sich der Glaube auf die Bildungschancen und auf die Bildungswege dieser Gruppe ausgewirkt hat und welche besonderen Herausforderungen sie im atheistischen Staat zu meistern hatten. Ein anderes Projekt widmet sich den schreibenden Arbeiterinnen und Arbeitern und es erforscht, wie die Arbeiter in der DDR schreibend aktiv wurden, welche Themen sie behandelten, ja, und wie ihre literarischen Werke von der offiziellen Kulturpolitik beeinflusst und gefördert, aber auch unterdrückt wurden. Oder wir haben auch ein Projekt über die Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, die 1990 ihren Unterricht stark umstellen mussten. Wir fragen, wie sie das erlebt und gemeistert haben und wie sie diese Erfahrungen bis heute prägen. Denn auch jetzt haben wir ja Zeiten mit großen Veränderungen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem breiten Themenspektrum und Sie betreuen jetzt innerhalb dieses Verbundes zwei Teilprojekte, richtig?
Ja, genau. Also das ist zum einen das Projekt Familienerinnerungen, das sich mit der Weitergabe von DDR-Erfahrungen innerhalb von Familien beschäftigt. Und seit 2022 dann auch das Projekt über konspirative Wohnungen des MFS und auch über alternative Räume in Erfurt. Und beide Projekte sind darauf angelegt, zu verstehen, wie die Vergangenheit in der Gegenwart nachwirkt und welche Spuren sie in der Gesellschaft hinterlassen hat.
Herr Herzog, Sie sind ja jetzt seit Ihrem Studium der Politikwissenschaft mit dem Projekt zu den konspirativen Wohnungen vertraut. Können Sie uns kurz erklären, was genau jetzt konspirative Wohnungen waren und wie sie auch vor allen Dingen funktioniert haben?
Konspirative Wohnungen oder auch abgekürzt KWs genannt, das waren in erster Linie geheime Treffpunkte bzw. Trefforte des MFS. Die Wohnungen dienten dazu vielfach, dass sich MFS-Offiziere mit ihren inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer sicheren und vertrauten Umgebung regelmäßig, also wöchentlich, alle 2 Wochen treffen konnten. Bei diesen Treffen, die sollten bestmöglichst in einer gemütlichen und ruhigen Atmosphäre stattfinden und dort wurden dann Informationen ausgetauscht und auch neue Anweisungen dann erteilt. Die Wohnungen an sich, die wurden entweder geheim vom MFS angemietet. Das waren dann oft Einzelzimmerwohnungen in den eher anonymen Neubausiedlungen. In den meisten Fällen stellten aber Bürgerinnen und Bürger ihr privates Wohnzimmer oder Arbeitszimmer oder auch das ehemalige Kinderzimmer zur Verfügung. Diese Bürger, das waren dann die sogenannten IMKs, das ist eine lange Abkürzung des MFS, das sind die sogenannten informellen Mitarbeiter zur Sicherung der Konspiration und des Verbindungswesens und das ist so eine besondere Unterkategorie der IM und diese Bürger wurden auch erst nach einer längeren Überprüfung der Person und des Wohnumfeldes rekrutiert, aber dazu kommen wir dann in einen der späteren Folgen, wie das alles dann vonstatten ging.
Frau Kuller, wie kam es denn eigentlich zu der Idee für dieses Projekt?
Die Idee stammt ursprünglich von meinem Kollegen Alexander Tumpfart, der auch die erste Phase des Projekts geleitet hat. Er wollte herausfinden, wie tiefgreifend das MFS für das alltägliche Leben der DDR-Bürger war, wie tief es eingedrungen ist, welche Methoden der Überwachung und Kontrolle dabei angewendet wurden. Konspirative Wohnungen waren eben ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das MFS und die Stasi das private Leben der Menschen infiltriert haben. Ich habe das Projekt von Anfang an mit ganz großem Interesse verfolgt und nach dem plötzlichen Tod von Alexander Tumpfart habe ich es dann auch sehr gerne übernommen.
Herr Herzog, Sie haben sich ja dann auf dieses Projekt beworben. Was hat Sie denn daran so fasziniert?
Ja, ganz einfach. Diese Vorstellung, dass normale Bürger ihre Wohnungen dem MFS zur Verfügung stellten, das fand ich von Anfang an besonders faszinierend, dass jederzeit bei mir in der Nachbarschaft sich das MFS hätte treffen können, bei meinen Nachbarn oder Nachbarinnen. Das finde ich bis heute immer noch irgendwie sehr faszinierend und beschauerlich zugleich. Es zeigt ja auch, wie weit das Netz der Überwachung der Stasi reichte und zudem bietet das Thema aber auch viele interessante Anknüpfungspunkte, um zum Beispiel die Dynamiken von Macht und Kontrolle in autoritären Regimen zu untersuchen.
Seit dem letzten Jahr, also seit 2023, befindet sich das Projekt ja so in der zweiten Phase, in der Sie dann die ganzen Forschungserkenntnisse aus der ersten Phase auch mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Warum haben Sie sich denn genau für dieses Format von Radio und Podcast entschieden?
Ja, wir haben festgestellt, dass Radio und Podcast ein sehr zugängliches Medium sind, um ein breites Publikum zu erreichen. Die Menschen können die Folgen eben hören, wann es ihnen gerade passt, wann sie Zeit haben. Und wir können komplexe Themen auf eine verständliche und hoffentlich auch interessante Weise präsentieren. Und außerdem möchten wir auch einen Dialog mit der Bevölkerung anstoßen. Wir möchten Menschen aktiv in den Erinnerungsprozess einbinden.
In den Dialog treten, das ist sicherlich gerade bei so einem Thema ein ganz wichtiger Aspekt. Können Sie uns denn noch einen kleinen Ausblick geben, welche Themen in den kommenden Folgen noch behandelt werden?
Also in den nächsten Folgen werden wir detaillierter darauf eingehen, wie die IMs für die konspirativen Wohnungen, wer die eigentlich waren, wie das MFS sie rekrutiert hat und welche sozialen und psychologischen Mechanismen dabei eine Rolle spielten. Wir wollen uns aber auch beschäftigen mit den sogenannten Legenden, also mit den Tarn- und Deckgeschichten, die für die konspirativen Wohnungen erfunden worden sind. Und wir wollen beleuchten, welche Risiken und Konsequenzen damit für die Beteiligten verbunden waren.
Herr Herzog, können Sie noch mal kurz schildern, welche Herausforderungen es eigentlich in der ersten Phase, also in der Phase der Datenerhebung, gab und ja, was jetzt die Pläne für die zweite Phase sind?
Ja, eine der größten Herausforderungen war es, Interviewpartner und Partnerinnen zu finden. Viele der ehemaligen IMK sind aus verschiedenen Gründen nicht bereit, über ihre Erfahrungen zu sprechen oder mittlerweile schlicht zu alt oder auch schon verstorben. Wir hatten dann auch datenschutzrechtliche Probleme. Wir dachten, wir können die Menschen dann anhand der Akten dann auch kontaktieren. Da sind uns aber leider die Hände gebunden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und daher haben wir uns stärker auf die Analyse von den Stasi-Unterlagen und anderen historischen Dokumenten konzentriert. In der zweiten Phase möchten wir nun unsere Erkenntnisse daraus durch verschiedene Medien, einschließlich dieser Sendung hier, mit der Öffentlichkeit teilen und hoffen dann dadurch auch vielleicht auch nochmal ein Feedback zu kriegen aus dem Publikum. Vielleicht melden sich ja doch nochmal die ein oder anderen und geben uns vielleicht nochmal ihre Erkenntnisse und ihr Wissen an uns weiter. Das wäre sehr schön.
Akten durchforsten, das klingt jetzt erstmal relativ trocken, aber sind Sie vielleicht auf eine Geschichte gestoßen, die Sie vielleicht besonders bemerkenswert fanden und die Sie vielleicht auch jetzt hier schon mal mit uns teilen möchten?
Ja, wir haben uns ja über 500 Akten angeschaut und da sind einige bemerkenswerte Geschichten, manche lustige, aber auch traurige Geschichten dabei. Und sofort fällt mir da eigentlich eine eindrucksvolle Geschichte ein und die stammt von einer ehemaligen IMK, eine Frau, die den Fluchtversuch einer Nachbarin von ihr an das MFS weiterleitete. Die Nachbarin hatte dann für Absprachen mit ihrer Schwester das Telefon der IMK dann benutzt und jeder, der die DDR so ein bisschen kannte, der wusste, dass ein Telefon sehr selten war in der Bürgerschaft. Und die IMK hörte halt auch aus dem Nachbarzimmer die Gespräche mit und erzählte dem MFS alles in ihren wöchentlichen Treffen. Und die Nachbarin wurde dann auch schlussendlich beim Fluchtversuch mit ihren beiden Kindern dann auch gefangen genommen, ja.
Das klingt tatsächlich nach einer sehr tragischen Geschichte, gerade wenn man sich dann halt überlegt, welche Konsequenzen diese Verhaftung für die Nachbarin hatte und auch für alle anderen Beteiligten. Können Sie vielleicht noch mal kurz ein bisschen detaillierter darüber berichten, ja, welche Auswirkungen solche Ereignisse eben auf die beteiligten Personen haben konnten?
Ja, solche Ereignisse hatten tiefgreifende Auswirkungen auf alle beteiligten Personen. Für die IMK, also die Frau, die ihre Wohnung eigentlich immer zur Verfügung gestellt hatte, bedeutete die Situation eine tiefe Verstrickung, also noch tiefere als sonst, in den Überwachungs- und Kontrollmechanismen des Staates. Sie befand sich in einer Position, in der sie wahrscheinlich gezwungen war, das Vertrauen ihrer Mitmenschen zu verraten, was sicherlich auch bei ihr komplexe emotionale und soziale Konsequenzen hatte. Wenn wir uns mal in die Position hineinversetzen der Frau, auf den ersten Blick können wir uns das gar nicht so vorstellen, aber da sehen wir einfach nur die Täterin halt. Aber sie wusste ja nicht, ob und wie das Telefon vom MFS überwacht wurde und ob sie selber mit Konsequenzen rechnen musste, wenn sie die Informationen nicht hätte weitergeben können. Da will ich mich dann auch gar nicht in die Position eigentlich am liebsten gar nicht hineinversetzen halt, wie ich mich dann entschieden hätte. Und natürlich auf der anderen Seite die Nachbarin und ihre Familie, da war die Erfahrung mit absoluter Sicherheit traumatisch. Ja, sie erlebten ja nicht nur den Verrat durch jemanden aus ihrem näheren Umfeld, den sie vertraut hatten, sondern mussten ja auch mit den unmittelbaren und harten Konsequenzen einer versuchten Flucht aus der DDR umgehen und dann auch letztendlich ertragen. Die Verhaftung und die Trennung von der Familie und dann die Inhaftierung ja im Gefängnis, die hinterließen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tiefe Spuren bei den Leuten.
Ich glaube, die Geschichte macht ziemlich deutlich, wie massiv das MFS in das Privatleben von einzelnen Menschen eingedrungen ist und auch welche schwerwiegenden Folgen dies haben konnte. Welche weiteren Erkenntnisse haben Sie denn in Ihrer Forschung über die Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes gewonnen?
Ja, die systematische Überwachung des Netzes von IMs erzeugt natürlich ein Klima des Misstrauens und der Angst in der gesamten Gesellschaft. Wenn man auch heute noch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen redet, da berichten ja viele, dass sie in ständiger Furcht davor lebten, vor Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen oder auch sogar Familienmitgliedern, da die Furcht zu haben, verraten zu werden. Nicht umsonst erzählt man sich da immer diese Geschichten, dass das MFS jederzeit hätte mithören können und dass man immer in der Öffentlichkeit auf alle Fälle aufpassen musste, was man sagt. Und dieses Gefühl der Unsicherheit und der ständigen Bedrohung hatte langfristige Auswirkungen auch auf die sozialen Beziehungen und das Gemeinschaftsgefühl. Und das sieht man jetzt auch nach dem Ende der DDR. Da kämpfen ja viele ehemalige Bürger immer noch mit den Nachwirkungen. Zum Beispiel sieht man ja, dass auch bis heute, dass in der ehemaligen DDR eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber staatlichen Institutionen anhält halt.
Frau Kohler, welche Bedeutung hat denn diese Forschung für die heutige Gesellschaft?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, dass wir die Mechanismen der Überwachung und Kontrolle verstehen, die die Menschen, die das erlebt haben, ja bis heute prägen. Vielleicht noch wichtiger, indem wir die Geschichte und Erfahrungen der Betroffenen teilen. Damit fördern wir auch heute das Bewusstsein und die Sensibilität für die Gefahren, ja, von autoritären Strukturen und auch die Bedeutung von Freiheit und Demokratie.
Sie haben ja eben beide auch geschildert, dass Sie ja ganz aktiv das Publikum mit einbeziehen wollen und in den Dialog treten wollen und die ja Forschung jetzt noch nicht abgeschlossen ist sozusagen und auch mit dieser Sendereihe ja auch ein breiteres Publikum erreicht werden soll. Was planen Sie denn oder wie planen Sie denn genau das Publikum in den Dialog zu holen?
Ja, wir wollen öffentliche Veranstaltungen machen und Diskussionsrunden organisieren, bei denen wir uns dann direkt mit den Menschen unterhalten können, ins Gespräch kommen können.
Das klingt auf jeden Fall nach spannenden Diskussionen. Das klingt sicherlich aber auch an der einen oder anderen Stelle nach emotionalen Diskussionen. Vielen Dank, Frau Kohler und Herr Herzog, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch heute hier waren und Einblicke in die Forschung schon mal gegeben haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nachfolgenden Folgen hier innerhalb dieser Sendereihe. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt.
From one wrong place to the next.
Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt. Folge 1. Wohnungen im Dienst der Stasi. Wie die Staatssicherheit seine geheimen Räume gefunden hat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Geheimnisvolle Vergangenheit, dem Podcast, der euch die verborgenen Winkel der Vergangenheit des Ministeriums für Staatssicherheit näher bringt. Heute tauchen wir weiter ein in die Mysterien der konspirativen Wohnungen der DDR, also kurz KW. Was waren das eigentlich für Wohnungen und warum hatte die Stasi ein so großes Interesse daran, Wohnungen überhaupt anzumieten oder durch informelle MitarbeiterInnen zu nutzen? Und vor allen Dingen auch, welche kuriosen Geschichten gibt es dazu? Darum und um viel mehr geht es in dieser Podcast-Serie. Und darüber sprechen wir mit unserem DDR-Experten Marian Herzog an meiner Seite. Hallo Marian.
Hallo, ich freue mich auch, dass wir heute weiter über das spannende Kapitel der DDR-Geschichte reden können. Die konspirativen Wohnungen waren ja nicht nur konspirativ, wie das der Name ja schon verrät, sondern manchmal auch ganz schön kurios, obwohl die meisten eigentlich ganz alltäglich waren, weil das MFS ja alles so konstruiert hatte, dass ja nichts eigentlich auffiel.
Vielleicht sollten wir erst nochmal ganz kurz für all diejenigen, die die Einführungsfolge verpasst haben, mit den Grundlagen anfangen. Was waren denn eigentlich konspirative Wohnungen? Waren das irgendwie Verstecke mit Geheimtüren oder so Codewörtern oder waren das eher normale Wohnungen?
Ja, so wie in einem James-Bond-Film lief das in der DDR dann doch nicht ab. Jedenfalls nicht in der alltäglichen Stasi-Arbeit in Erfurt. Eine konspirative Wohnung war erstmal eine ganz normale Wohnung, außen zumindest. In Wirklichkeit waren das aber Treffpunkte für die Stasi, um sich dort mit ihren Spitzeln, also den sogenannten informellen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, IM abgekürzt, heimlich zu treffen. Ganz selten wurden sie sogar als Observationsposten genutzt. Das kam aber wirklich nicht oft vor. Von außen sahen sie aber wirklich aus wie jede andere Wohnung, was oftmals daran lag, dass es in vielen Fällen einfach wirklich ganz normale Wohnungen waren, die auch von echten Menschen bewohnt wurden.
Und wie kam die Stasi überhaupt an diese Wohnungen ran? Haben die da einfach beim Hausmeister geklopft und gesagt, hallo, ich brauche Ihre Wohnung für die nächste Überwachungsoperation? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So einfach war das natürlich nicht. Die Stasi hat sich schon sehr viel Mühe gegeben, das Ganze unauffällig zu machen. Zunächst gab es erstmal zwei Möglichkeiten, so eine konspirative Wohnung zu installieren. Entweder sie haben jemanden, also eine Privatperson rekrutiert, die ihre Wohnung Wohnung oder ein Zimmer ihrer Wohnung stundenweise zur Verfügung gestellt hat. Das nannte sich dann IMK. Das ist so eine Unterkategorie eines IMs. Ausgesprochen heißt das inoffizieller Mitarbeiter zur Sicherung der Konspiration des Verbindungswesens. Ein ganz langer Begriff, deswegen sagen wir hier jetzt gerne IMK abgekürzt. Und die andere Variante war die direkte Anmietung von Wohnungen durch das MFS. Das geschah dann aber immer unter falschen Namen bzw. mit entsprechenden Legenden gegenüber der Wohnungsbehörde oder anderen Behörden. Und das nannte das MFS dann auf sogenannter Doppelgängerbasis. Dazu kommen wir aber dann später erst dazu.
Ja, lass uns doch mal darauf gucken, wie die Stasi so diese Privatpersonen, also diese IMKs, richtig rekrutiert hat. Haben die einfach angesprochen und gefragt, ob man Lust darauf hat, dass man jetzt hier wöchentlich oder regelmäßig zwei fremde Menschen zu Besuch hat in der eigenen Wohnung?
Im Prinzip schon. Aber ganz so direkt nicht von Anfang an. Und diese Frage wurde gestellt, aber quasi erst am Ende eines wirklich sehr langen Auswahlprozesses, der sich meist über mehrere Monate, wir haben auch manche Fälle gehabt, da hat sich dieser Auswahlprozess bis zu einem Jahr hingezogen. Die Stasi ging bei der Auswahl der IMK eigentlich immer sehr sorgfältig vor, denn idealerweise arbeiteten diese Personen dann auch langfristig über einen längeren Zeitraum mit dem MFS zusammen. Und das hatte natürlich auch taktische Gründe. So eine konspirative Wohnung, dort wohnen in der Regel eigentlich mehrere IMs getroffen, natürlich nicht zeitgleich, sondern hintereinander. Aber wurde eine konspirative Wohnung oder ein IMK auch mal enttarnt, bestand dadurch immer die Gefahr, dass auch mehrere Personen, mehrere IMs ihre Tarnung dann verloren haben. Und deshalb war es entscheidend, von Anfang an dann auch geeignete Personen und Kandidaten auszuwählen, die für eine langfristige Zusammenarbeit dann auch in Frage kamen.
Man würde vielleicht heute sagen, dass so ein IMK regelrecht gescoutet wurde, also wie so Talente im Sport oder wenn Headhunter im Berufsleben so unterwegs sind. Was war denn so der erste Schritt bei so einem Anwerbungsprozess?
Der erste Schritt für das MFS war es, überhaupt erstmal potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten auf die aufmerksam zu werden. Da gab es natürlich verschiedene Ansätze. Oft kannte der Offizier, der die konspirative Wohnung installieren sollte, bereits durch seine Arbeit geeignete Personen. Das MFS befragte ja in ihrer alltäglichen Arbeit öfters auch mal inkognito Menschen auf der Straße oder an der Wohnungstür nach Informationen über überwachte Personen in der Nachbarschaft etc. Und dabei ließ sich oft auch feststellen, ob jemand besonders auskunftsfreudig war, gut kooperierte oder sogar vielleicht beiläufig politisch überzeugte Aussagen machte. Und an solche Menschen wurde sich dann gerne daran erinnert und die kamen dann auch für die weitere Überprüfung gerne mal in Frage.
Ja, das leuchtet ja auch irgendwie total ein. Man schlägt ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber das war ja bestimmt nicht der einzige Weg, wie die Offiziere der Stasi an diese potenziellen IMKs rangekommen sind beziehungsweise aufmerksam wurden, oder?
Nein, da gab es noch ganz andere Möglichkeiten. Eine weitere war es, Menschen aus dem eigenen Umfeld zu befragen. Fragen, ob sie geeignete Personen mit passenden Wohnungen kannten. Der Offizier, der hatte ja durch seine alltägliche Arbeit ja auch immer wieder mit IMs, Kombinatsleiter, Leiterinnen oder Personen aus politischen Ämtern, zum Beispiel aus den Stadträten, zu tun. Und die kannten ja auch wiederum viele andere Menschen. Also die haben dann auch oftmals dann noch geeignete Vorschläge gemacht. Manchmal kannten die Offiziere auch privat passende Personen, etwa aus ihrer Schul- oder Universitätszeit oder durch Weiterbildung an der Parteischule. Dort traf man ja dann auch häufig politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger, an die man sich in solchen Fällen dann erinnerte. Auch die Offiziere waren ja auch oftmals auch normale Menschen. Die hatten natürlich auch Hobbys wie Musik- oder Sportvereine und die konnten natürlich dann auch dazu führen, dass man dort geeignete Personen entdeckte. Und wenn all diese Ansätze dann nicht zum Erfolg führten, hatte man ja auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die man dann auch nochmal fragen konnte in der Staatssicherheit und spätestens die haben dann irgendwelche Kandidatinnen, die passten, dann vorgeschlagen.
Mhm. Okay, das war ja so ein bisschen der erste Schritt, dass der Offizier eine geeignete Person gefunden hat, aber dann fehlt ja noch so ein bisschen die Wohnung. Hat denn dann der Offizier die Person einfach gefragt, ob die Wohnung dem Ministerium für Staatssicherheit zur Verfügung gestellt werden kann oder wie ging das vonstatten?
Da bist du gar nicht so weit weg. Die haben dann die Person natürlich dann irgendwann gefragt. Das war aber dann der allerletzte Arbeitsschritt. Davor mussten erst noch ganz viele andere Sachen überprüft werden, wo die Kandidatinnen und Kandidaten vorher erstmal gar nichts davon wussten. Wenn so ein Kandidat, Kandidatin gefunden wurde, begann nämlich erstmal ein umfassender Prozess der Voruntersuchung. Mit den Worten des MFS gesagt, es wurde überprüft, ob die objektiven und subjektiven Voraussetzungen für die Nutzung der Wohnung als KW gegeben war. Das ist so ein bisschen DDR-MFS-Sprech, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabender an, als es ist. Die objektiven Voraussetzungen, was können wir uns darunter erstmal vorstellen? Das betrafen vor allem die Wohnung selbst, aber auch besonders ihre Lage. Es wurde erstmal überprüft, wo befindet sich die Wohnung im Stadtgebiet und besonders ist sie gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zumindest mit dem Auto erreichbar. Das MFS hat dann auch gerne immer geschaut, ob es unterschiedliche Anmarschwege gibt, so hat man das genannt. Also das heißt, dass der Offizier oder die Ems, die dann die Wohnung anmarschieren, so deswegen Anmarschweg, dass das vielleicht auch, dass die unterschiedliche Wege für den Hinweg und für den Rückweg dann nehmen können. Darauf wurde geachtet. Aber auch die Nachbarschaft wurde genau unter die Lupe genommen, zum Beispiel auch, ob es neugierige Nachbarn gab.
Neugierige Nachbarn, was meinst du damit? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gab tatsächlich Fälle, in denen die Wohnung an sich perfekt war, auch die Kandidaten mitgespielt hätten. Aber im Protokoll stand dann zum Beispiel, dass die ältere Nachbarin im ersten Stock immer wirklich sofort ihre Wohnungstür öffnete, sobald sich unten die Haustür nur ein Spalt bewegte. Und so stand es dann auch im Protokoll. Sie wollte wirklich über jede Bewegung im Haus Bescheid wissen. Und sowas ist natürlich dann Gift für konspirative Treffen. Das MFS hat dann auch notiert, solche Personen werden dann schnell misstrauisch, wenn sie unbekannten Besuch bei den Nachbarn sehen und erzählen das dann vielleicht sogar auch in der ganzen Nachbarschaft herum. Und für das MFS war sowas dann untragbar und in solchen Fällen wurde dann von der Nutzung der Wohnung als konspirative Wohnung abgesehen.
Gab es denn da noch andere Dinge, die das Ministerium für Staatssicherheit dann bei der Nachbarschaft überprüft hat?
Die haben ganz viel überprüft. Es war ganz wichtig zu überprüfen, ob die Nachbarn erstmal polizeilich auffällig geworden waren oder dem MFS bereits bekannt waren. Da hat man sogenannte Suchzettel im Auftrag gegeben, also das bei anderen Behörden nochmal abgeklappert, ob da irgendwas einlag, so nannte man das. Also das hat man mindestens eigentlich immer für den Hauseingang der konspirativen Wohnung gemacht und meistens auch noch für 2, 3 Hauseingänge drumherum auch nochmal dort die Nachbarn überprüft. Da, ob die wirklich straffällig waren etc. Wenn zum Beispiel in der Nachbarschaft da noch Personen wohnten, die vom MFS überwacht worden sind, das war dann natürlich ein klares Ausschlusskriterium. Aber man schaute natürlich auch, wann die Nachbarn üblicherweise das Haus verließen, ob sie einer geregelten Arbeit nachgingen, ob sie Verwandte in der BRD hatten. Das war auch wirklich sehr wichtig, weil man dort auch Enttarnung dann einfach vermutet oder halt befürchtet hatte, dass die dann über den Postweg oder über Telefone der Verwandtschaft dann in der BRD das irgendwie erzählen könnten. Aber man hat natürlich auch geschaut, ob möglicherweise Angehörige der Sicherheitsorgane oder sogar IEMs dort in der Nähe wohnten.
Warum war das denn überhaupt wichtig, herauszufinden, ob in demselben Haus auch IEMs gewohnt haben? Also damit die vielleicht gar nicht so langen Arbeitsweg haben oder warum war das wichtig?
Ja, das wäre in der Tat praktisch gewesen, eine konspirative Wohnung direkt in der Nachbarschaft. So 2 Hauseingänge weiter. Heute würde man es Homeoffice nennen. Da würden sich manche vielleicht drüber freuen. Aber für die Konspiration wäre das äußerst hinderlich gewesen. Da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, wie die Arbeit des MFS so ein bisschen im Allgemeinen funktioniert hatte. Die IEMs kannten ja meist nur ihren eigenen Führungsoffizier und es war auch überhaupt nicht vorgesehen, dass sie andere IEMs kennenlernen oder wissen, wer sonst noch für das MFS arbeitete. Das hatte natürlich taktische Gründe. Oft wurde in den gleichen Bereichen, Wasserwirtschaft, Deutsche Bahn etc., mehrere IEMs angeworben, um natürlich unterschiedliche Informationen und Sichtweiten zu erhalten, aber auch insbesondere die Zuverlässigkeit der Aussagen des einen IEMs dann mit den Aussagen des anderen IEMs zu überprüfen. Und in einer konspirativen Wohnung, die wurde wohl normalerweise von einem Offizier erstmal für mehrere Jahre genutzt. Und der hat dann seine IEMs aus diesem einen Bereich, zum Beispiel der Wasserwirtschaft, dort getroffen. Und wenn nun ein IEM aus diesem selben Bereich, also aus der Wasserwirtschaft jetzt als Beispiel, in der Nachbarschaft wohnte und dann dort andere IEMs im Nachbaraufgang irgendwie Menschen einfach aus seinem Bereich dort ein- und ausgehen sah, das wäre natürlich auffällig gewesen, das wäre irgendwie aufgefallen. Deshalb wurde darauf geachtet, dass so etwas einfach nicht vorkommt. Und wenn doch IEMs in der Nähe wohnten, dann nur solche, die beruflich einfach mit dem Bereich, der dort getroffen werden sollte, einfach nichts zu tun hatte.
Das klingt tatsächlich nach einem ziemlich komplexen und ausgetüftelten System und vor allen Dingen merkt man da ja auch, wie genau die Nachbarschaft da so durchleuchtet wurde. Konnte denn dann dadurch theoretisch jeder Bürger, jede Bürgerin ins Visier der Stasi geraten?
Theoretisch war das möglich, ja. Das MFS überprüft ja nicht nur die Strafregister, also die bestehenden, sondern befragt auch immer das Wohnumfeld zu den Nachbarn. Und wenn dann jemand fragwürdige Aussagen über jemanden machte, zum Beispiel, dass der Günther, der da drüben wohnt, der trifft sich immer mit dubiosen Gestalten oder nachts hat der ganz häufig Besuch von unterschiedlichen Leuten, dann konnte es durchaus sein, dass der Offizier sich das notierte und den Fall natürlich weiter verfolgte. In solchen Fällen wurde dann erstmal eine operative Personenkontrolle eingeleitet und wenn dann irgendwas zu Trage kam, wurde vielleicht sogar ein operativer Vorgang zu dem Günther eröffnet. Und dann kam der wirklich durch so eine einfache Befragung der Nachbarschaft, konnte es wirklich sein, dass er dann in das Fahnenkreuz des MFS geraten konnte, ja.
Und das nur, weil eine schwatzhafte Nachbarin, schwatzhafter Nachbar geplaudert hat. Wir haben jetzt viel über die Nachbarschaft einer potenziellen konspirativen Wohnung gesprochen. Aber musste denn die Wohnung an sich auch bestimmte Kriterien erfüllen?
Ja, die Wohnung musste natürlich auch gewisse Kriterien erfüllen. Das wurde auch überprüft, ob die überhaupt für konspirative Treffen geeignet war. Ein ganz entscheidender Faktor war dabei die Größe der Wohnung. So eine Einraumwohnung kam im Normalfall nicht in Frage. Das war jetzt eher der bevorzugte Wohnungstyp für die Wohnungen, die direkt dann vom MFS angemietet worden sind. Aber für eine konspirative Wohnung mit IMK, mit so einer Privatperson, waren diese überhaupt nicht geeignet. Das war schon ein Ausschlusskriterium. Denn die IMK, die sollten sich während der Treffen überhaupt nicht im selben Raum wie der Offizier und der IM aufhalten. Oft gingen sie deswegen in einen anderen Raum oder die Wohnküche. Deswegen war auch die Wohnungsgröße natürlich wichtig, dass sie vielleicht jetzt auch nicht jedes Wort sofort dann von den Nachbarraum dann mithören konnten. Und nur die wenigsten IMK verließen während der Treffen die Wohnung oder übergaben sogar dem Offizier die Schlüssel und ließen die Treffen in ihrer Abwesenheit stattfinden. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt war es auch, dass die Nachbarhäuser nicht direkt in das Zimmer, in dem die Treffen stattfanden, hineinsehen konnten. Das ließ sich zwar bei den meisten konspirativen Wohnungen nicht vollständig vermeiden. Denke ich jetzt an die Altstadt in Erfurt. Da gibt es ja ganz viele Straßen, wo die Häuser sich ja wirklich gegenüber liegen. Aber blickdichte Gardinen, Jalousien oder ähnliche Stoffe waren nun Pflicht, um das Fenster zu verdecken. Das hatte auch noch operative andere Gründe für die Treffen. Da komme ich aber dann später dazu, wenn wir zu den Treffen an sich kommen. Damit sind wir aber bei den Gardinen, sind wir aber auch schon bei der Ausstattung der Wohnung angelangt oder des Treffzimmers. Es musste zwar nicht so luxuriös sein wie die Wohnung in Wandlitz, wo die SED-Elite wohnte, aber eine gewisse Wohnlichkeit und vor allem Sauberkeit, das war nun auch schon wichtig für das MFS, da haben die schon drauf geachtet.
Das lässt mich jetzt so ein bisschen stutzig werden, warum war denn so eine Wohnlichkeit und Sauberkeit von den Zimmern oder auch von der Wohnung von so großer Bedeutung?
Ja, das MFS wollte die IMs in einer möglichst wohnlichen und behaglichen Atmosphäre empfangen. Bei den Treffen ging es ja oft auch um sensible Informationen über das Arbeitsumfeld, Freundeskreis oder sogar die Familie der IMs. Da hatten viele sicherlich auch moralische Bedenken, solche Informationen dann preiszugeben. Und das MFS wollte daher, dass sich die IMs bei den Treffen maximal wohlfühlten. Am besten ungestört in einer vertrauten Umgebung sich befinden, etwa in einem Wohn- oder Arbeitszimmer, das wie ihr eigenes einfach wirken konnte. So sollte der Verrat an Freunden, Bekannte, Kollegen zu etwas Alltäglichen werden. Das waren natürlich psychologische Tricks des MFS, die bestimmt nicht bei jeder oder bei jedem wirkten. Aber sie haben sicherlich bei vielen geholfen und ich denke, zumindest geschadet haben sie nicht. Und sehr gut ausgestattete Wohnungen wurden bewusst auch für höhergestellte oder wichtige IMs genutzt. Die sollten dann auch wirklich spüren, dass sie vom MFS wertgeschätzt worden sind. Und das sollte sich natürlich auch in der Einrichtung der konspirativen Wohnungen widerspiegeln.
Das sind ja schon sehr detaillierte Informationen über die Wohnung, also wie die Wohnung eingerichtet ist, wie wohnlich sie ist sozusagen. Aber wie kam denn das Ministerium für Staatssicherheit eigentlich an solche Details heran, also eben zur Ausstattung? Haben die Wohnung heimlich ausgekundschaftet im Vorfeld?
Ganz so dramatisch war es nicht, zumindest bei den konspirativen Wohnungen. Hier hat sich jetzt im Vorfeld keiner nachts heimlich Zugang verschafft, wenn alle schliefen. Die Methode war jetzt hier wirklich relativ unspektakulär, aber effektiv. Jetzt kommen wir wirklich zu deiner anfänglichen Frage. Da hat man jetzt dann wirklich dann ab einem gewissen Punkt dann einfach dort geklingelt bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Aber natürlich nicht so direkt und offensiv. Meistens haben sie sich erstmal im Vorfeld als Polizei oder andere Vertreter der Sicherheitsorgane ausgegeben und wollten sich mal kurz unterhalten, angeblich meistens wegen Beschwerden aus der Nachbarschaft. Diese Gespräche nannte das MFS dann auch legendierte Rekrutierungsgespräche. Ein bewährter Vorwand war zum Beispiel das Thema jugendliche Rowdies. So etwas zog fast immer, weil es ja an jeder Ecke der DDR, wie auch sonst überall auf der Welt, irgendwo gibt es immer irgendwie Jugendliche, die sich auch mal daneben benehmen. Und selbst wenn nicht, hatte man gleich einen Aufhänger gehabt bei den Menschen. In den 80er Jahren hat man noch oft einfach auch behauptet, man wolle von einem Fenster der Wohnung aus eine Observation durchführen, um vermeintliche Republikgegner im Auge zu behalten auf der Nachbarstraße. Diese Observation war aber in diesen Fällen wirklich immer nur frei erfunden. Aber so konnte man die Gegebenheiten der Wohnungen gleich prüfen, weil man ja Zugang sich verschaffen konnte. Auch gleich überprüfen, ob es ruhig genug war über einen längeren Zeitraum oder ob es die IMK auch störte, wenn eine fremde Person sich über mehrere Stunden in der Wohnung aufhielt. Das hat man ja dann auch gespürt. Das Wichtigste war es bei diesen legendierten Rekrutierungsgesprächen wirklich erstmal einen Vorwand zu haben, um in die Wohnung zu kommen und mit den potenziellen Kandidatinnen dann auch ins Gespräch zu kommen. Nebenbei konnte man natürlich dann so auch den Aufbau und die Ausstattung der Wohnung dann überprüfen und man konnte auch natürlich dann ins Gespräch kommen mit den Kandidatinnen und weitere Informationen über die Menschen im Haus und der Nachbarschaft sammeln, aber auch natürlich die Informationen, die über die potenziellen Kandidatinnen gesammelt hatte, auch die konnte man dann auch nochmal überprüfen in den Gesprächen.
Was waren das denn für Informationen, die man im Vorfeld über die Kandidatinnen gesammelt hat? Das war ja sicherlich jetzt kein Bewerbungsgespräch, bei dem man erstmal so seinen Lebenslauf abgibt, Motivationsschreiben und so weiter.
Doch, tatsächlich hat man sich so etwas im Vorfeld wirklich beschafft. Das MFS hat sich Bewerbungen und Lebensläufe von den Arbeitsstellen der potenziellen Kandidatinnen besorgt. Die Arbeitsstellen, die Betriebe etc., die waren ja verpflichtet, mit dem MFS zusammenzuarbeiten. Daher kamen die problemlos an solche Unterlagen heran. Manche Offiziere gingen da tagtäglich in die Sekretariate rein. Oft waren in den Bewerbungen dann auch schon berufliche Einschätzungen der Vorgesetzte enthalten und auch sowas, wie man heutzutage Arbeitszeugnisse dazu nennen würde. Das kennen wir ja nun auch noch. Die Menschen brauchten auch damals solche Beurteilungen, zum Beispiel wenn sie die Arbeitsstelle wechselten oder sich für Weiterbildung qualifizieren wollten. Und da in der DDR ja ganz vieles politisch geprägt war, fanden sich in solchen Beurteilungen auch immer eine Einschätzung zur politischen Überzeugung des Kandidaten und in den meisten Fällen fiel diese natürlich positiv auf, vom System überzeugt, keine Eintragung im Strafregister und so weiter. Man hat ja im Vorfeld ja auch schon geschaut, dass man gezielt nach Menschen sucht, die dem System eher loyal gegenüberstehen.
Na, das war ja bestimmt ganz wichtig für die Stasi, dass diese IMK, wie sagt man so schön, politisch auf Linie waren, oder?
Ja, politische Loyalität war eine der wichtigsten Eigenschaften für einen IMK. Man achtete aber auch auf die Zuverlässigkeit, also ob nun eine Person ein geregeltes Leben führte im Beruf oder in der Familie. Das war auch schon wichtig für das MFS. Auch, dass man keine allzu extrovertierten Menschen auswählte. Eine gewisse Grundverschwiegenheit war natürlich von Vorteil. Schwatzhaftigkeit natürlich dann jetzt nicht. Wer dafür jetzt bekannt war, ständig die neuesten Klatschgeschichten zu verbreiten, war als Kandidat meistens sofort raus. Ausnahmen bestätigen da jetzt wirklich die Regel. Wir haben auch gewisse Fälle, wo das MFS das jetzt vielleicht nicht so ganz genau genommen hat. Aber in der Regel hat die Stasi schon eher diskrete Menschen einfach gesucht.
Ja, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass halt so schwatzhafte Menschen, die jedem nach 5 Minuten gleich erzählen würden, dass sie mit der Stasi zusammenarbeiten, halt eben eher ungeeignet waren für solche Positionen. Aber nochmal diese legendierten Kontaktgespräche. Wurde da nur eins im Vorfeld geführt oder gab es da mehrere? Und worüber hat man da eigentlich so gesprochen mit den Leuten?
Wie oft solche Kontaktgespräche im Vorfeld stattfanden, das hing stark davon ab, ob sich der Offizier und die potenziellen IMK schon vorher kannten. Wenn bereits ein vorheriger Kontakt bestand und der IMK auch wusste, dass der Offizier schon für das MFS arbeitete, wurde oft ganz schnell mit offenen Karten gespielt. Da reichten oft ein oder maximal 2 Treffen aus und die Schwierigkeit bestand dann eher noch darin, den Partner oder die Partnerin davon zu überzeugen, mit dem MFS dann zusammenzuarbeiten. In den Fällen, wo man sich jetzt im Vorfeld nicht kannte, fanden dann meistens 3 bis 4 solcher Gespräche statt und die Offiziere kamen oft zu zweit und bei den ersten Treffen war der potenzielle IMK meistens erstmal alleine und die Partnerin oder der Partner wurde erst später dann hinzugezogen, wenn es dann wirklich ernst wurde mit einer Zusammenarbeit.
Über was wurde denn dann in den Gesprächen alles gesprochen? Was wurde so thematisiert? Irgendwann ist ja dann jetzt auch so dieser Vorwand mit den Rowdies, wie du es ja eben erzählt hast, ja auch irgendwie ausgeschöpft, oder?
Ja, in den Gesprächen drehte sich zu Beginn alles um diesen vorgeschobenen Anlass, diese Probleme in der Nachbarschaft. Aber nach und nach kamen dann auch persönliche Themen auf den Tisch. Die aktuelle Lebenssituation, Familienverhältnisse, ob die Kinder oft zu Besuch kommen, wie häufig man zu Hause ist und so weiter. Alles relevante Informationen, das waren dann jetzt, da sind wir bei den sogenannten subjektiven Voraussetzungen. Da komme ich aber dann nochmal in der nächsten Folge dazu, wenn wir uns die soziodemografischen Faktoren der IMKs nochmal genauer anschauen. Später lenkte man das Gespräch dann aber auch auf politische Themen. Wie stehen Sie zu den Entscheidungen des Politbüros? Was halten Sie von der aktuellen Entwicklung in der DDR, von der politischen Weltlage etc.? Und schließlich gab man sich dann zu erkennen, meistens in einem der späteren Treffen, und dann sprach man dann von Bedrohungen durch innere und äußere Feinde der Republik, wie schwierig doch die Sicherheitslage ist, und fragte, ob die Person nicht auch bereit sei, den Staat zu unterstützen, auch um die Errungenschaft der Republik dann zu beschützen.
Das klingt ja schon nach einem ziemlich ausgeklügelten Plan, und da wurden doch bestimmt auch so psychologische Tricks angewandt, so nach dem Motto, wenn du uns jetzt nicht hilfst, dann könnte sogar die Republik zusammenbrechen oder so.
Ja, so wurde schon argumentiert, und das war auch wirklich ein durchdachter Anwerbungsplan, der wirklich Schritt für Schritt abgearbeitet worden ist. Und auch die Gespräche folgten klaren psychologischen Mustern. Man wusste ja, dass man in der Regel mit Menschen sprach, die dem Staat jetzt eher loyal gegenüberstanden. Und genau diese patriotische Ader wollte man dann auch ansprechen, eine Aufgabe in den Diensten der Sicherheit des Landes in Aussicht stellen. Und wie schon gesagt, wer jetzt genau als IMK dann jetzt in Frage kam, welchen Beruf, welches Alter diese Person haben sollte, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Und auch über die spannende Frage, ob manche nicht auch zur Zusammenarbeit gezwungen worden sind.
Unabhängig davon, ob sie halt davon voll und ganz überzeugt waren oder vielleicht dann auch gezwungen worden, was ist denn dann so der nächste Schritt gewesen, wenn dann halt eben diese Zusammenarbeit feststand? Gab es da irgendwie, ja, mit Sekt anstoßen und eine Überreichung eines Blumenstraußes, oder war das eher so ein formaler Akt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, eine feierliche Zeremonie gab es da definitiv nicht, und Sekt wurde auch nicht gereicht. So eine Zeremonie gab es dann für spätere Errungenschaften, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch in der nächsten Folge. Aber es gab wirklich einen ganz wichtigen formellen Akt, zu dem wir jetzt nochmal zu reden kommen, und zwar die schriftliche Verpflichtserklärung. Das war ganz wichtig, denn nachdem die Kandidaten zugestimmt hatten, das MFS zu unterstützen und mit diesen zusammenzuarbeiten, war diese Erklärung der entscheidende Schritt, der diesen Rekrutierungsvorgang nun auch ganz offiziell machte. Das war meist ein schlichtes, handschriftliches, geschriebenes Dokument, aber in der Akte war und ist es das wirklich wichtigste Dokument, obwohl da eigentlich jetzt erstmal nur der Name, die Verpflichtung zur Zusammenarbeit, Mitarbeit und natürlich zum strengsten Stillschweigen gegenüber alles und jeden standen und auch der gewählte Deckname des IMK oder ja.
Und auch jeder musste diese Erklärung dann auch unterschreiben?
Ja, im Prinzip jeder. In den allermeisten Fällen gaben alle IM, also auch die IMK, diese Verpflichtserklärung ab. Es gab wirklich nur ganz, ganz selten Ausnahmen in den Akten, die wir durchgesehen haben. Ist das eigentlich so gut wie nie vorgekommen oder da wurde dann später nachgereicht. Und ohne diese Unterschrift wäre die ganze Sache auch nicht rechtskräftig gewesen.
Rechtskräftig klingt jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen komisch. Warum ist denn da die Unterschrift so wichtig gewesen?
Zunächst war es auch ein ganz wichtiges Dokument für das MFS an sich, weil es ja auch ein potenzielles Druckmittel gegenüber den IMK da herangezogen werden konnte. Das ist jetzt eigentlich bei unseren Akten jetzt nicht so oft vorgekommen, aber für die Zusammenarbeit mit manchen IM konnte die Erklärung schon benutzt werden, wenn diese nicht so mit dem MFS zusammenarbeiteten, wie sich das MFS das vorstellte. Denn für viele IMs, da wäre jetzt eine öffentliche Zusammenarbeit mit dem MFS, wenn das öffentlich bekannt worden wäre, das hätte einen kompletten Gesichtsverlust gegenüber Kollegen, Freunde oder Familie bedeutet. Und auf der Erklärung stand nun wirklich mit ihrer Unterschrift schwarz auf weiß, die ihre Zusammenarbeit mit der Stasi, und deshalb war das schon auch für das MFS wichtig, diesen Schritt auch ganz sorgfältig abzuschließen, um etwas in der Hand zu haben gegen den Leuten. Für uns heute hat dieses Dokument aber, ich würde bald sagen, eine noch viel größere Bedeutung, denn nach 1990, als die Stasi-Akten nun schrittweise dann öffentlich zugänglich wurden, war das Dokument der Verpflichtserklärung oft der einzige handfeste Beweis für eine Zusammenarbeit mit der Stasi. Denn ohne diese schriftliche Erklärung hätte oder kann auch immer noch eine Person vor Gericht argumentieren, dass sie jetzt ja nie offiziell mit der Stasi kooperiert hat. Und es wäre dann wirklich auch schwierig gewesen, das Gegenteil zu beweisen. Denn andere Dokumente in diesen Akten, wie Berichte oder Vermerke, die hätten ja auch theoretisch vom MfS manipuliert werden können. Aber die Unterschrift von der Person unter dieser Verpflichtserklärung, das ist nun wirklich entscheidend und ist bis heute auch vor Gerichten rechtskräftig.
Ja, okay, klar, mit dem Blick irgendwie auf das Heute und die Aufarbeitung macht das total Sinn und wird nochmal klar, ne, wie wichtig dann auch so eine Unterschrift auf einmal ist. Das waren jetzt jede Menge interessante Informationen zu diesem Auswahl- und Anwerbeprozess, welche Wohnungen überhaupt für konspirative Wohnungen in Frage kommen, wie man auf die Leute zugeht. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Punkt und lassen erstmal all diese Informationen sacken und sind so ein bisschen am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Womit geht's denn in der nächsten Folge weiter?
Ja, nachdem wir heute jetzt den Rekrutierungsprozess eines IMK jetzt wirklich, ich denke, ganz ausführlich besprochen haben, widmen wir uns in der nächsten Folge, wie schon angesprochen, um die soziodemografischen Faktoren eines IMKs. Also wer überhaupt da in Frage kam für das MfS, also wirklich Beruf und Alter und etc. Aber auch die wirklich dann vielleicht auch wirklich sehr spannende Sache, diese Anmietung der Wohnung durch das MfS direkt und was man dafür auch für Legenden gegenüber der Wohnungsbehörde dann konstruiert hat. Ich denke, das ist auch relativ spannend. Da werden wir uns auch in der nächsten Folge darum kümmern.
Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und eine schöne Zeit.
Danke, ebenfalls.
Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt.
Здравствует мир между народами.
Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace, peace, peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Makes me wish I